Okay. Wenn jemand zu kalt wird, einfach mal niesen oder so, dann mache ich das Fenster wieder zu. Ich will nicht, dass jemand friert. Baby oder so. Okay. Also, 1. Timotheus 5, Vers 1. Aber jetzt ein paar neue da sind. Timotheusbrief. Da schreibt Paulus, einer von den Aposteln, an Timotheus, ein junger Pastor bei den Ephesern, so ein. Und sagt halt, wie grob praktisch, wie stellt sich Gott den Gottesdienst vor. Ne? So, was ist wichtig in der Gemeinde, bestimmte Regeln, an die man sich halten soll und so weiter und so fort. So. Von daher geht's weiter. Timotheus, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater. Jüngere wie Brüder. Ältere Frauen wie Mütter und Jüngere wie Schwestern, aber in aller Keuschheit. Ne? So, das ist ganz wichtig hier, Respekt. Ne? Was Paulus hier im Grunde sagt, was ich zumeist sehe, die Gemeinde, ist Familie. Ne? Behandle jeden so, als ob er dein Familienmitglied ist. Nicht jemand, der fremd ist oder jemand, der zu Besuch ist oder sonst was, sondern wenn ich in meiner Familie bin und da ist jemand, der ist traurig, dann bin ich mit traurig. Ne? So, und so ist es auch in der Gemeinde. Ne? Wenn hier jemand ist, der weint, dann könnte ich mitquäken. Ne? Wenn aber hier alle glücklich sind, solche Zeiten gibt es auch, dann bin ich mit happy. Ne? So, und so wie mit meinen Kindern. So, wenn Nora traurig ist oder Pete, weil er gehauen wurde wieder oder gehänselt oder sonst was, ne, dann ist er total geknickt und traurig und da bin ich mitgeknickt. Ne? Ich kann nicht anders. So geht es mir mit euch. So, wenn ich jemanden leiden sehe oder so, dann leide ich mit. Ne? Eine Familie will nicht, dass jemand leidet. Ne? Sondern eine Familie passt auf sich auf und will, dass alles gut ist. Ne? Wenn man in einer Familie ist, dann fühlt man sich beschützt und aufgehoben. Dann weiß man, man kann kommen. Da muss man sich nicht unbedingt mögen. Das geht nicht darum in der Familie, dass man sich mag. Es geht in der Familie auch nicht darum, dass man sich versteht. In der Familie geht es einfach darum, dass man zusammengehört. Das Bewusstsein ist da. Deswegen trifft man sich zu Geburtstagen, ob man sich sonst sehen mag oder nicht. Und versucht miteinander umzugehen. Und Paulus sagt zu Timotheus: Hey Timotheus, achte darauf, dass es bei dir in deinem Gottesdienst genauso ist, in deiner Gemeinde. Und ältere Frauen behandle wie Mütter und ältere Männer behandle wie Väter. Und wenn ich meinen Vater ermahnen muss, was leise im Inneren sehr oft passiert ist, aber nicht so oft im Äußeren, ne, im Lauten so, aber wenn ich meinen Vater ermahnen müsste oder meinen Schwiegervater, trifft es genauso, ne, dann tue ich das sehr vorsichtig und ich tue das mit Respekt und ich tue das demütig. Weil ich Angst vor den Konsequenzen habe. Ne? Aber auch, weil es einfach sich so gehört. Es ist einfach Anstand. Ne? Und so ist es auch in der Gemeinde. Respektiere und ehre die Älteren. Ne? Weil die viel mehr Weisheit haben als du. Ne? Aber auch mit den Jüngeren. Und die Aufgabe von einem Pastor ist, auch zu ermahnen. Die Aufgabe von einem Pastor ist nicht, der Freund zu sein oder ja, der Kumpel halt, ne? Das ist auch nicht die Aufgabe als Vater. Das ist schade, weil als ich Kind war, habe ich mir immer vorgestellt, ich werde mal ein Vater sein, der Kumpel ist, ne? Aber jetzt muss ich merken, das funktioniert halt nicht, ne? Als Vater muss ich Vater sein. Und das heißt, ich muss ermahnen, ne? Und ich ermahne nicht gern, aber das muss sein, weil ich meine Kinder liebe. Und weil ich eine Verantwortung bekommen habe. Und so ist es auch in der Gemeinde. Die Ältesten haben eine väterliche Verantwortung bekommen, zu erziehen und aufzupassen. Ne? Und auch der Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe, hat eine Verantwortung bekommen, dass sich alles nur um diese Schafe dreht, dass es denen gut geht. Unabhängig, wie es dem Hirten geht. Ne? Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Und das ist er, weil er dreht sich nur um uns. Ne? Obwohl er unser Zentrum ist, dreht er sich nur um die Menschheit. Und wir sind sein Zentrum irgendwie. Er ist ein guter Hirte. Weißt du, und so ist doch hier untereinander. Und das gilt nicht nur für Pastoren, Älteste oder Diakone, sondern auch wir als Gemeindeleib, als Familie, wir müssen die Verantwortung tragen, die Gott uns schenkt. Ich muss das zu Hause machen. Wir müssen es alle zu Hause machen, bei unseren Familien, ne? Uns zurückstellen und uns ausstrecken und suchen, was der Nächste braucht, ne? Damit es funktioniert. Weil wenn ich mich um Dorot kümmere und um die Kinder, dann kümmert Dorot sich auch um mich und um die Kinder und dann kümmern sich alle um alle, ne? So für jeden ist gesorgt, keiner kommt zu kurz, wenn man sich gibt. Und so ist es in der Gemeinde, wenn die einzelnen Glieder, sagt Paulus, ne? Wir sind ein Leib, Jesus ist der Kopf, aber wenn die Glieder miteinander sind und jeder zusammenhängt, dann funktioniert es, dann ist es gesund und für jeden ist gesorgt. Ne? Mein Herz braucht sich nicht zu sorgen ums Essen oder um die Verdauung oder sonst was. Ne? Mein Herz kümmert sich darum, dass die Pumpe läuft. So, ne? So, und es läuft und läuft und bringt das Leben durch meinen Körper. Ne? So, und so ist es mit dem Magen, der muss sich nicht kümmern, dass das Blut kommt, so, damit er Kraft hat und Energie. Ne? Und so ist eine Gemeinde. Wir sind eine Familie und es klappt nur zusammen. Weil wenn einzelne Glieder nicht funktionieren, dann ist der Leib krank oder behindert. Und du kannst es auf die Gemeinde anwenden, aber auch auf deine Familie. Und für mich ist es immer gut, das auch auf meine Familie anzuwenden, denn jeder von uns ist ein Teil, selbst die kleine Emma. Ne? Jeder von uns hat eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Aufgabe, einen bestimmten Grund, warum Gott uns zusammengestellt hat als Familie. Ne? Und wir müssen alle zusammen funktionieren in dem Bereich, den Gott uns zugewiesen hat, damit es gesund ist. Ne? So würde ich aufhören, meine Pflichten als Ehemann zu nehmen und als Vater, dann hätte dort ein Problem. Ich hätte einen schlechten Ehemann und meine Kinder hätten einen schlechten Vater. Und dort müsste meine Aufgaben noch dazu nehmen. Was bedeutet, dass sie ihre Aufgabe nur zur Hälfte machen kann. Und dann ist man überfordert und nichts ist richtig. Und so ist es in der Gemeinde. Wir müssen uns akzeptieren als Familienmitglied, als zusammengehörig, ein Vater. Aber wir müssen auch zusammen funktionieren und das muss jeder selbstständig klären. Ein Gleichnis, das Jesus dazu gegeben hat, war: Ich gebe jedem, der Herr gibt jedem bestimmte Talente. Ne? Den einen ein Talent, den anderen drei meinetwegen, hab's vergessen, den anderen fünf. Und der Herr geht und die Knechte müssen verwalten mit dem, was der Herr ihnen gegeben hat. Das ist nicht ihr Eigentum, das ist das Eigentum vom Herrn, weil er kommt wieder und dann will er es zurück. Ne? Und zwei Knechte sind fleißig und investieren, was sie bekommen haben, ne, und haben es vermehrt. Und ein Knecht ist faul und vergräbt, ne, und kümmert sich um sein Ding, um sein Leben und investiert in sich. Ne. Aber am Ende steht er vor dem Herrn und der Herr sagt: Ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe es vergraben, damit ich es nicht verliere. Ne. Hier hast du dein Talent wieder. So, ne. Und der Herr sagt: Du bist ein Fauler und ein nichts nütziger Knecht. Jetzt wird auch noch der Rest von dir genommen werden, was du hast. Ne? Und mit anderen Worten, was Jesus gesagt hat, geben ist seliger denn nehmen. Ne? Wenn ich vergesse, das zu geben, was ich bekomme, nehmen wir die Gemeinde oder nehmen wir meine Familie, wenn ich dort nicht gebe, so, dann habe ich nur Verlust. Ich muss das geben, was Gott mir gibt. Ne? Und auch in der Gemeinde, wir müssen das geben und lass uns weiterlesen. Vers 3. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Okay, Vorgeschichte, damals war es so, es gab kein Sozialamt oder keine Witwenrente oder Rente allgemein oder irgendwas. Ne? Ich meine, jeder musste für sich selbst sorgen und deswegen war es wichtig damals, dass man Nachwuchs hat. Ne? So, weil der Nachwuchs war der Altersvorsorge. Ne? Und deswegen waren die Familien damals so eng, ne? Und haben alles zusammengewohnt unter einem Dach. So, jeder hat für jeden gesorgt. Familie war damals was ganz anderes und tieferes als heute. Ne? Damals war es notwendig, um zu überleben. Heute ist Familie einfach Familie und wenn man sich nicht mag, dann sieht man sich nicht. Das ging damals nicht. Und damals war es so, wenn da eine Witwe war, und die hatte keine keine Kinder, keine Enkel mehr. Na, ist ja klar, wenn sie keine Kinder hat, hat sie keine Enkel. Auch wenn sie keine Kinder hat, so, und der Mann ist tot, keine Familie, die für sie sorgt, dann war diese Frau auf sich gestellt. Und über 60 damals mit, du hast nichts bekommen, keinen Job und nichts, sie mussten betteln gehen. Ne, und vertrauen, dass sie irgendwie über die Runden kommen. So, und deswegen war es so wichtig, dass die Gemeinde damals gesagt hat, so, okay, wir nehmen die Witwen, die wirklich Hilfe brauchen, für die sorgen wir. Wir sind die Altersvorsorge. Die Gemeinde ist die Altersvorsorge. Ne? Und das Thema jetzt mit den Witwen, das trifft uns nicht, weil in Deutschland gibt es Witwenrente und ja, der Staat sorgt, ne, für die, die Hilfe brauchen. Hier muss keiner verhungern oder sterben. So, also wenn, kann man das trotzdem hier auch für uns anwenden, persönlich. Ne? Es geht nicht nur um Witwen. So, ist einfach. Was ist, wenn ein Bruder oder eine Schwester Not hat? In anderen Regionen in der Welt, so, da zählt das hier und gilt immer noch. Ne? So, also, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und das ist auch wohlgefällig vor Gott. Das finde ich auch gut. Ne? Ich meine, ich sehe Dorit und auch mich, weißt du, wir drehen uns um die Kinder. Ne? Wir wickeln sie, Dorit noch mehr als ich. Ne? So, nachts aufstehen, Schlaf opfern, den Alltag opfern, sich selbst opfern, seine Hobbys opfern, seine Ruhe opfern. Ne? Als Single war das schön oder als verheiratet ohne Kind. Ich meine, du hast mal eine Stunde Ruhe gebraucht für dich, ne, dann machst du das halt. Ne? So, mit einem Kind geht das nicht mehr, aber wenn ein Kind da ist, dann schreit das: Mama! Ne? Und dann kannst du da sitzen, selbstsüchtig, und sagen: Ja, warte mal, jetzt mal nicht, ich brauche eine Stunde für mich mal. Ne? Das wird aber das Kind halt nicht interessieren. So. Also, wenn die Kinder kommen, dann hört das eigene Leben eigentlich irgendwo auf. Jedenfalls so, wie es war. Und es beginnt ein neues Leben, was viel reicher ist. Anstrengender, lauter, nerviger, kräftezehrender, ist klar, aber es ist viel tiefer und es verändert einem viel mehr, als wenn man ohne dieses Geschenk wäre. Ne? Und hier ist es halt so, dass Paulus sagt: Hey, eure Eltern haben eure Pubertät ertragen, haben eure Ausbildung finanziert, haben euch immer versorgt. Ne? Und es gab Zeiten, da habt ihr so viel gefressen, so, da könnte ein Pferd von satt werden. Und ihr Essen war immer da. Ihr hattet an Sachen zum Anziehen. Ihr hattet alles, was ihr brauchtet. So, das sind, und wenn, als ihr Hilfe brauchtet, waren eure Eltern da. Also, wenn eure Eltern Hilfe brauchen, dann seid ihr dann für sie da und tut das Gleiche. Das ist wichtig. Wir haben es leicht in Deutschland. Ne? Wenn meine Eltern so alt sind, dass sie nicht mehr für sich sorgen können, dann kann ich es einfach abschieben. Zahl ein paar Euro im Monat oder das läuft über ihr Geld. Ne? So, und dann wird für sie gesorgt. Und ich kann mir sagen: Ja, ich habe gut gesorgt, das ist eine richtig gute Einrichtung. Ne? Und da können sie dann verdorren. So, war im Altersheim, habe dort gedient. So, und ist einfach nur ein Abstellgleis und ein Warten auf den Tod. Ne? So, weißt du, es ist viel, ich kann nur raten, nehmt die Eltern auf. Ich möchte nicht meine Schwiegereltern zu Hause haben. Ich hoffe, das hören sie nie, aber ich glaube, sie hören auch nicht meine Predigt. Ne? Und ich möchte von mir aus auch meine Eltern nicht zu Hause haben bei mir, weil das ist nochmal wie Kinder kriegen. Ne? So, und leider ist man immer ein Kind in Augen der Eltern. Ne? Also muss man auch kämpfen, weil man selber Eltern ist. Ne? So, aber wie es hier steht, das ist für Gott wohlgefällig. Und wie es hier steht, das ist Gottesfurcht. Ja. Das ist ehrbar, das darf man Respekt und man ehrt damit auch Gott. So, ne? Bei denen es nicht möglich ist, die Eltern aufzunehmen, ist es wichtig, dass man dann für sie gut sorgt, klar, außerhalb, aber dass man besucht und dass man da ist. So. Gott ist das Wichtige. Werde erstmal gottesfürchtig und sorg erstmal für deine Familie. Vers 5, eine wirkliche, aber vielleicht noch, naja, nee, Vers 5, eine wirklich vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und im Gebet Tag und Nacht. eine gottesfürchtige Frau, die ein bestimmtes Alter erreicht hat und in der Situation hier ist, nichts mehr zu haben, ne? Und auch keine Chance, irgendwie nochmal aufs Pferd aufzusteigen, von dem sie gefallen ist, ne? So eine Frau, die wirklich abhängig ist von dem, dass Gott sorgt, das ist eine Frau, oder Mann, ne? Das sind Menschen, die nichts anderes machen können, als beten und zu hoffen, so dass Gott dann hilft. Wenn kein Mensch hilft, dann hat man nur Gott als gläubiger Mensch, ne? Und Paul sagt, Paulus sagt hier zu Timmy, guck dir genau an, die Gemeinde soll nicht jeden unterstützen, sondern guck dir auch an, was für einen geistlichen Charakter dieser Mensch hat. Guck dir an, ob diese Frau wirklich die Hilfe von Gott braucht oder nicht. Wir Christen machen oft den Fehler, dass wir denken, wir müssen die ganze Welt retten. Und dann entstehen gute soziale Programme, aber im Endeffekt ja, haben wir nur ein Programm. Ne? Und die Bibel ist da ganz klar, wer arbeiten kann, soll arbeiten. Ne? In 1. Tim, nee, zwei Seiten zurück, im 2. Thessalonicher zum Beispiel, Kapitel 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, also es ist ein Gläubiger, ein Bruder, ja, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir, und das sind die großen Apostel, ja, die nur gearbeitet haben, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt, wir haben euch nicht umsonst bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet und niemand von euch zur Last gefallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den gekennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind. Nein, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Also die Bibel ist da ganz klar, wie soll die Gemeinde helfen? Also wann soll man für jemanden sorgen und wann nicht? Ne? Und es gibt viele Menschen, die Not haben, ne? Eine zeitlich begrenzte Not oder Not auf Dauer, so wie in dem Fall, bis zum Lebensende. Ne? Und die Bibel ist da ganz klar, wer arbeiten kann, soll sich selber versorgen. Den soll die Gemeinde nicht unterstützen. Ich finde es gut. Ne? Weil ich weiß, was ein Leben ist ohne Arbeit. Und da vergammelt man und man, ja, hat keine Perspektive mehr. Ne? Man wird fauler und fauler. Vers 6. Aber eine genusssüchtige Witwe jedoch ist lebendig tot. Das ist ein ziemlich harter Vers. Das gilt für uns genauso. Ne? Dieses genusssüchtig, ne? Unterhaltungssüchtig ist das. Ich finde, der größte Götze in Deutschland ist die Unterhaltung, die Sucht nach Unterhaltung. Ne? Ich finde noch nicht mal so das Geld und der Mammon, sondern Unterhaltung. Und das findest du auch in christlichen Szenen, unter Christen. Ne? Dieser Drang, irgendwie unterhalten werden zu müssen. Wir sind wie das Rom. Ne? Die ganzen Stadien waren voll, nur weil die Leute unterhalten werden wollten. Ne? Blut und Eingeweide, yeah, noch mehr. Olympische Spiele und dies und das. Ne? Das ist die größte Gefahr hier. Und das ist auch ein Trick von Satan. Ne? Ich meine, sich abzulenken, mit Dingen, die nichtig sind. Für mich ist das genauso schlimm, wie irgendwelche Drogen zu nehmen. Und den ganzen Tag besoffen zu sein. Ne? Dass man kann auch da trunken sein. Und es gibt einfach Themen, so wie soziale Medien. So ein, ne? Die sind gut. So ein, du kannst mit Freunden und Familie oder mit Gemeinden oder sonst was weltweit am Leben teilhaben. Ne? Und du kannst es auch zum Guten nutzen, um jemanden zu trösten, zu erbauen, zu ermutigen, selbst ermutigt zu werden, getröstet, ne? Um Kontakte zu pflegen. Und das ist ja was Wunderbares. Ne? Wir Christen können Gebetsanliegen austauschen. Ich weiß nicht, wo überall in der Welt die Leute für unsere kleine Gemeinde beten, aber es tun etliche. So ein, das ist der Hammer, ja? Die meisten kennen uns noch nicht mal. So ein, und Gott bewirkt das und macht das. So ein, aber es ist halt wie mit allem, ne? Wer zu viel davon genießt, so der kommt in diesen Strudel, ne? Und es nimmt dann einen ein. Weißt du, wenn es im schlimmsten Fall läuft es dann so aus, dass deine ganze Kraft und deine ganze Trost und deine ganze Energie, die du investierst in die Menschen, die du gern hast, ne, dort reingeht. Irgendwo in irgendwelche Menschen, irgendwo auf der Welt. Ne, so, aber du, die Menschen, die in deinem Umfeld sind, in dem Kreis, den Gott dich gesetzt hat, so vergisst und vernachlässigt. Ne, dann läuft das total falsch so, weil wir alle haben unseren Wirkungskreis und ich kann alles zum Guten nehmen, aber wenn ich meine Familie, das, was, wo ich reingesetzt bin, um zu wirken, so, wenn ich das vernachlässige, dann glaube ich umsonst. Obwohl ich vielleicht für Gott irgendwie irgendwo auf der Welt jemanden tröste. Ne? Das will ich. Ich könnte sonst wo jemanden erbauen und für den beten und sonst was. Aber wenn ich hier nicht für euch bete und nicht euch zuhöre, euch ermahne oder aufpasse oder suche, was ihr braucht, so, dann war ich umsonst hier. So, ne? Und so gibt es viele Sachen. Diese Unterhaltung ist, finde ich, super gefährlich, weil es war noch nie möglich, so gut unterhalten zu werden wie heute. Ich weiß, ich kenne Zeiten, da könnte ich jede freie Minute mir irgendwelche dummen YouTube-Videos angucken und merke dann, oh, 3 Stunden später, whoops, so ein, ne? Und dann komme ich raus und denke so, was habe ich mir eigentlich angeguckt, ne? Toll, so ein. Jetzt kann ich, weiß nicht, wie ich bei Minecraft mit Dispensern arbeite, so ein. Was hilft mir das, ne? So ein, weißt du, oder du guckst dir irgendwelche Jokes an oder lustige Dinge und ich will nicht sagen, Unterhaltung ist schlecht. Ich gucke mir sehr gerne Filme an. Ne? So ein, wenn Zeit ist, spiele ich auch gerne mal ein Spiel oder irgendwas. So ein, aber es ist halt dieses Gleichgewicht, das man haben muss. Ne? So ein, das ist schlimm, ich habe irgendwelche Statistiken gehört, dass der Durchschnittsdeutsche guckt 3,5 Stunden am Tag Fernsehen. Wo ich denke, das ist ziemlich gering, aber na gut, ich war auch fernsehsüchtig damals, als ich einen Fernseher hatte, aber ne, aber 3,5 Stunden ist so das der Durchschnitt, ne? So ein, und das, weil man arbeiten muss, ist dann natürlich abends. Ne? Und dann gab es eine andere Statistik, dass die Durchschnittsehe in Deutschland, die Durchschnittsehepartner reden in der Woche 10 Minuten wirklich miteinander. Das ist traurig, so, ne? Aber ich kenne das. Ne? Oft geht eine ganze Woche rum und ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, wann hat man tiefe Gespräche oder so, ne? Weil so viel war. Und abends sitzen wir dann da vor der Serie und lassen uns, ne? Bis wir ins Bett gehen. So. Und ich für mich habe das gelesen, ich muss für mich wirklich eingestehen, für mich ist das hier eine Herausforderung, so und einfach mir das bewusst zu machen. Oft sage ich, ich habe keine Zeit zum Bibellesen oder ich habe keine Zeit, für dies oder das für Gott zu machen oder da oder da zu einer Person zu gehen, um mich zu investieren. Ne? Hab keine Zeit. Ich habe Beruf oder Schule oder was auch immer, was man so für Ausreden hat. Ne? Aber hab keine Zeit ist eine absolute Ausrede. Warum? Kann ich beweisen. Habe ich heute so drüber nachgedacht. Ich finde immer Zeit und wenn ich ganz ehrlich bin und meine Zeit, so die ich von Gott bekommen habe und die nicht mir gehört, aber wenn ich die von oben mal betrachte, ich finde komischerweise immer Zeit, um mich zu unterhalten, um mich unterhalten zu lassen. Ne? So, dafür finde ich immer Zeit. Da brauche ich noch nicht mal mich anstrengen. Ne? Manchmal gibt es Zeiten, da Stress, da musst du viel arbeiten, ist klar, hast du keine Zeit, dich unterhalten zu lassen, aber wenn es normal läuft, ne, so, dafür habe ich immer Zeit. Mal einen Film zu gucken abends, so, ne? Oder mal kurz, mal mich so durch zu googeln durch die Welt, so, ne? Oder dies oder das, was mir halt gerade Spaß macht, meine Hobbys. Es muss ja nicht immer irgendwas Interaktives sein, ne? Also für Unterhaltung habe ich Zeit. Immer. Von daher ist es irrelevant, Zeit, ne? Weil wir alle haben genauso viel Zeit. Jeder hat genauso viel Zeit bekommen von Gott, ne? 24 Stunden. Die Frage ist halt nicht, wie viel Zeit habe ich, sondern die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Zeit um, die Gott mir gibt, ne? Wie investiere ich das? Das ist ein Talent, eins von den fünf, ne? Meine Zeit. So und wofür investiere ich es? Ne? Und Jesus hat gesagt, so und guckt auf euer Herz, weil was in eurem Herzen ist, das ist euer Schatz. Wenn es das Geld ist, ist es Geld. Wenn es ist, um unterhalten zu werden, ist es das halt. Ne? Was auch immer, so was für dich kostbar ist, das ist das, was in deinem Herz laut ist und worum du dich drehst. Ne? Und ich wünsche mir, weil ich ein Nachfolger Jesu bin, dass es Gott immer mehr wird. Ne? Weil ich weiß, ein Leben in Gott ist einfach nur befreiend und ist wirklich gewichtig. Ne? Das macht mich ruhig. Da bin ich zufrieden und ich habe einen Überblick, auch über Probleme und so. Ne? Aber wenn ich merke, dass ich mich auf mich konzentriere, so, und dann, wenn meine Prioritäten anders liegen, als sie sein sollten, dann merke ich, dass mir alles schnell zu viel wird. Ne? So, wir müssen da gucken. So, ich möchte nicht lebendig tot sein. Das ist ein Zombie, was er hier sagt. Ne? Das ist ein modernes Wort dafür. Eine genusssüchtige Witwe jedoch ist lebendig tot. Und ich kenne da viele Christen, die sind der Unterhaltung irgendwann so erliegen, dass Gott gar nicht mehr da ist. Nicht mehr wichtig. So wie Paulus dann sagen wird im 2. Timotheus über die Christen, die sich da sind, braucht er jetzt nicht aufschlagen, ich lese vor, Vers 4, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Ja gut. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ne? Dabei haben sie einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende ich ab. Ne? Christlich, aber ohne Gott. Und ich sehe, dass man rutscht so schnell rein in diesen Strudel und irgendwann ist man unzufrieden mit Gott. Das reicht nicht mehr. Ne? Dann ist man auch, dann bringt dann auch die Gemeinschaft nichts mehr, sondern es ist einfach nur ein Termin und Arbeit und eigentlich will man dann gleich wieder nach Hause. Ne? So, das ist schade. Und wenn es soweit ist, dann ist man schon vergnügungssüchtig, denke ich. So. Wir müssen aufpassen, so dass wir gesund bleiben. Aber ob euch das betrifft, ist eure Sache. Mich betrifft's. Als ich es gelesen habe, hat Gott klar in mein Herz geredet: Herr Stefan, überdenk deine Prioritäten einfach mal. Und Gott ist ja nicht so, dass er auf unsere Schwachheit guckt und reinpiekst, sondern Gott ist so, dass er unsere Schwachheit sieht, das, was uns schadet, uns anspricht, um uns dann zum Punkt zu führen, wo wir zu ihm kommen und sagen: Oh, dann änder du das. Und dann macht er das. Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Schlimmer als ein Ungläubiger, wenn ich nicht für meine Familie sorge, so wie ich es tun soll. Ups. Aber da hat er recht, weil ich kenne ja Jesus. Und ich weiß ja, was er gesagt hat. Stirb dich selbst und lebe die Liebe. Also kümmere dich um deinen Nächsten. Das ist das Leben. Und da kommen die Früchte. Und ich kenne meine Verantwortung als Mann und ich weiß nicht, ob es allen Männern so geht, aber ich möchte der Verantwortung, die ich habe als Ehemann, oft entfliehen. Einfach weil ich keine Lust habe, manchmal Ehemann zu sein. Ne? Weil manchmal ist es einfach nur Arbeit oder manchmal ist es einfach nur hart. Ich denke mal, Ehefrauen geht es genauso. Ne? Die möchten wahrscheinlich auch manchmal abhauen und sagen: Tschüss. Ne? Ich will Kinder-Ehefrau jetzt sein. Tschüss, Kinder. Ich will jetzt Kindermutter sein. So, viel Spaß, Ehemann. So, ne? Und ich denke, das ist natürlich, aber es ist halt nicht Jesus gemäß. Ne? Jesus wurde die ganze Zeit bedrängt, aber er ist zum Glück nicht zurückgewichen, hat an sich gedacht. Ich kann nicht Jesus sein, ist klar, aber sein Ziel ist es ja, dass ich ihm ähnlicher werde. Ne? Von daher müssen wir das lernen, einfach immer wieder zu Gott zu kommen und zu sagen: Dann hilf du mir da. Besserer Ehemann, bessere Ehefrau sein, eine bessere Mutter. Hilf mir da, ein besseres Gemeindemitglied zu sein, ein besseres Familienmitglied. Dass ich meine, dass es mir nicht egal ist, ob ich jetzt meine Geschwister vernachlässige. Und es ist gut, in vielen Gemeinden zu dienen, aber es ist schlecht, wenn man dann seine eigene vernachlässigt, weil das der Wirkungskreis ist, wo man reingesetzt ist. Ne? Wir sind füreinander verantwortlich und wir müssen gucken, was willst du? Ja. Wir sind Familie. Und das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, nicht um schlechtes Gewissen zu machen, weil die, die hier sind, die haben ja, wussten ja eh so, ne, haben vorher schon gesagt, so, dass es nicht geht, aber zumindest, ne, wurde vergessen. So. Aber gestern war ich so ein bisschen enttäuscht, ne? Frühjahrsputz, einmal im Jahr, dass die Gemeinde irgendwie mal zusammen dient. Für mich war es nicht nur Putzen, auch, weil es schön, wenn die Scheiben sauber sind, wenn die Ecken sauber sind, ne, wenn der ganze Müll mal aus den Schränken raus ist und so. Aber es ist doch viel mehr, als dass es zusammenkommen und einfach zusammen dienen und Gemeinschaft haben. Ne? Sich kennenlernen, weil wenn man sich nur sonntags sieht, ne, weil die meisten, warum auch immer, kommen nur am Sonntag, weil ihnen das reicht. Ne? Da lernt man sich nicht wirklich kennen. Ne? Da ist man beschäftigt erstmal mit Essen und dann mit Smalltalk und wenn das Smalltalk zu Ende ist und es ernst wird, dann müssen die ersten schon gehen. Ne? Deswegen ist Gemeindeleben halt so wichtig, dass man zusammenlebt, Anteil nimmt einfach. Ne? Dass man füreinander da ist. Und ich dachte, na, das ist cool, dann können wir mal zusammen und einfach mal ein bisschen auswachsen. Zwei Leute da, die eigentlich nicht eigentlich in der Gemeinde wären, ne? Und zwei Leute aus der Gemeinde. Also waren wir zu viert. Vom Plan her waren acht geplant, also mussten die vier die Arbeit der acht tragen. Ne? Und das war schade, weil es hat Spaß gemacht. Ne, aber wir hatten so zu tun, dass wir eigentlich gar nicht viel Zeit hatten für persönliche Gespräche, abhängen. Ne? So, weil wir fertig werden mussten. So. Wären 8 da gewesen, hätten wir doppelt so viel Zeit gehabt, noch für Gemeinschaft. Ne? Und so ist es halt in der Gemeinde, es funktioniert nicht. Und so ist es auch eine Familie. Und ich muss es lernen, immer noch. Ne? In der Familie, du musst dich einfach investieren und deinen Platz einnehmen, ob du Lust hast oder nicht. Ne? Ob du Zeit hast oder nicht, es ist einfach der Platz, wo ich funktionieren muss, damit die Familie funktioniert. Ne? Und so ist es mit einer Gemeinde. Paulus hat gesagt, wenn jedes Glied das tut, was es tun soll, dann ist es gesund und entspannt. Ne? Also lass uns da bewusst drüber nachdenken, einfach, okay, was bedeutet für mich Gemeinde? Was bedeutet für mich Christsein? So, ne? So, Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für die Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden. Es gab da eine Liste in Urgemeinde anscheinend, wo dann die Witwen, die so eine Art Witwenrente bekommen haben, dann, ne? Wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt sind, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen, wenn sie Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Also, eine Frau, die Gemeinde soll nur ein Leben lang für eine Person sorgen, wenn diese Person auch ein Zeugnis Jesu Christi war, wenn diese Person bewiesen hat durch ihre Werke, dass sie nicht für sich selbst gelebt hat, sondern für die anderen. So. Das ist eine ziemlich harte Liste, finde ich, ne? Aber im Grunde geht es hier nicht um den perfekten Christen, sondern einfach nur um wiedergeborene Menschen, ne? Jakobus hat es gesagt, beweist du mir lieber dein Glauben durch deine Werke. Und die Liebe ist was Praktisches, ne? Kein Gefühl, nichts Theoretisches, ist was Praktisches. Wer wirklich in der Liebe Gottes lebt, das ist der, der auch die Liebe Gottes lebt. Ne? So. Von daher ein Vorbild sein und Zeugnis sein. Nur wiedergeborene Menschen, bitte, Timotheus. Vers 11. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, dann wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Ist ganz klar. Da ist eine Frau, die jung Witwe geworden ist, unter 60, kann auch 50 sein, gut, so, aber ne, noch nicht so alt, dass man schon sagen muss, okay, das war's jetzt, ne? Und der Mann stirbt und sie ist in Trauer und sie ist gerade in dieser Trauerphase halt, ne? Und fängt an, vielleicht Gott zu dienen oder so. Und Paulus sagt so, die kommt nicht auf die Liste. So, weil die Trauer wird vorbeigehen, dann hat sie überwunden und dann wird sie wieder juckig, ne? Und sucht einen Mann. So, weil sie nicht allein sein will, weil sie noch nicht alt genug ist dafür. So, ne? Und dann lässt sie ihren Dienst stehen und ist in der Liste und für sie wird gesorgt. Das ist so wie heute manche Hartz-IV-Empfänger, die ich kennengelernt habe. Ne? So, und sind 20 und kriegen Hartz-IV und sagen, ja, das kriege ich jetzt mein Leben lang. Ne? So, und da sagt er, nein, so nicht. Wenn sie noch Chancen hat, dann warte lieber. So, ne? Vers 13, zugleich lernen sie dann nämlich auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nur untätig. Und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig. Und sie reden, was sich nicht gehört. Ja. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Ja. Und es ist ganz klar so, wenn ein Mensch da ist, der arbeiten oder für sich sorgen kann, und es aber nicht tut, für dem gesorgt wird, ne? Der vernachlässigt sich dann selber. Ne? Ich kenne das damals. Ich war Künstler und das war dann vorbei, dann war ich in Depressionen, dann hatte ich Arbeitslosengeld empfangen so, und war ein Jahr arbeitslos. Ich saß nur vom Klotze mit meinen Drogen und mein Tag ging irgendwie vorbei. Ne? Früh bin ich aufgestanden, irgendwie war es dann schon wieder abends. So, ne? So, nichts ist passiert. Naja, früh, was auch immer dann früh ist, ne, Mittag so halt. So, ne, und so ging das ein ganzes Jahr. Ne, und irgendwie bin ich immer tiefer runtergesunken. Ne, wir brauchen das. Das ist auch ein Fluch, den ein Mann bekommen hat speziell, aber auch die Frau braucht das. Ne. Frauen machen eh immer alles. So irgendwie, keine Ahnung. So, die können nicht ruhig sitzen. Ne. Auch Männer können das schon zum Teil. Ne. Nicht alle zum Glück, aber viele. Ne. Aber Gott hat uns den Fluch gegeben beim Sündenfall und hat gesagt, ja, der Mann muss jetzt arbeiten mit seinen Händen. Und ich sehe das so. Deutschland vergeht auch so, weil die Menschen irgendwie nicht arbeiten wollen, weil es nicht genug Ruhm gibt oder Geld. Ne? Aber trotzdem, irgendwas zu machen ist wichtig, so für einen selber. Okay, letztes Mal noch den Rest. Denn etliche haben sich schon abgewandt. Vers 16. Wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwe hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Ich weiß, ein bisschen komisches Thema heute, aber bald dran. Und so ist es auch bei uns so. Wir müssen gucken, so, wo Nöte sind und dann abschätzen. Es bedarf da zu helfen oder es bedarf da abzulehnen. Ne? Und ich glaube nicht, weil Timotheus war noch jung und ich glaube nicht, dass wenn da eine Witwe kam und gefragt hat, könnt ihr für mich sorgen, dass es echt angenehm war und die Witwe total glücklich, wenn Timotheus gesagt hat, nee, such den Mann. Ne? Die Gemeinde sorgt jetzt nicht für dich. So. Und genauso ist es auch untereinander, so wir. Und das ist eben das Schöne, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir nur dieses Kapitel lesen, dann heißt das, okay, dann tschüss, sorg für dich. Aber das war's ja nicht. Wir kennen den Kontext der Bibel und da steht drin, dass die Gemeinde füreinander sorgt. Und wenn jemand Durst hat, dann gib demjenigen was zu trinken, weil Jesus was zu trinken kriegt. So, wenn jemand was zum Anziehen braucht, dann gib, wenn du im Überfluss hast, so doch demjenigen von deinem Überfluss was zum Anziehen. Wenn du Nöte siehst bei deinem Bruder oder deiner Schwester, dann investier du dich da rein und diene diese Person. Wir müssen füreinander sorgen. Ich finde das schön. Es gibt nicht mehr viel heutzutage in der Welt. Ne? Aber die Gemeinde Jesu soll füreinander sorgen. Und da ist wieder Bedarf, wie sieht mein Herz aus? Komme ich in die Gemeinschaft und halte meine Augen und meine Ohren offen für die Nöte meiner Schwester oder meines Bruders? Oder komme ich hierher und denke nur an mich? Dann gehe ich auch raus nur mit mir. Ja? Wir wissen das alles viel schöner. Mit den Brüdern und Schwestern im Herzen rauszugehen. Du sitzt zu Hause und du hast einen Grund und du weißt, für was du und für wen du betest. Wer sich in Leben investiert in anderen, der hat auch Gebetsanliegen, wenn man sich trifft. Zum Gebetsaustausch. Ja. Weil er die Nöte kennt, das Herz hat für seine Mitmenschen. Ja. Also lass uns beten. Herr, ich danke dir für die Gemeinde und ich danke dir, dass du uns nicht einzeln durch die Welt gackeln lässt, sondern dass wir einander haben, dass selbst die von uns, die physisch gesehen nie eine Familie hatten, wirklich trotzdem geistlich eine Familie haben, so, dass wir immer zu Hause sind, so dass wir alle verbunden sind miteinander. Und ich bitte dich, dass du die Gemeinschaft hier weiter segnest und dass es weiter wie Familie bleibt und nicht ein Konzern irgendwann wird oder eine Pflicht oder eine Arbeit oder irgendwas Kaltes, Totes. Ja. Dann bitte gib uns einen Blick für die Not für den anderen hier. So, und jeder von uns hat so seine Sorgen, aber auch seine Freuden. Und ich bitte dich, dass du unser Herz aufmachst, dass wir bereit sind, es miteinander zu teilen. So, uns zu ermutigen, uns zu erbauen und auch zu ermahnen, wenn es Not ist. Ja, und ich danke dir, dass du, ja, dass du in meiner Ehe bist, Herr, und in meiner Vaterschaft, dass du mich zu einem besseren Ehemann machst, dass ich so ein tolles Vorbild habe. So. Ja, wenn ich die Väter aus den Filmen sehe, dann hat das Grenzen, Herr, aber du bist der, der reinkommt und der mich lehrt, was es heißt, Vater zu sein oder Ehemann. Ja, ich danke, dass wir dich haben, dass wir dich sehen dürfen. Und ich danke dir auch, dass du für uns sorgst. Ja, und dass wir uns nicht sorgen müssen. So, ja, du kennst alles. Unsere physische Not, aber du kennst auch unsere, ja, seelische Not. So. Komm du weiter da rein und sei laut und klar. Ja. Danke, Amen. Okay, lass uns noch zwei Lieder singen und wenn noch jemand was hat zum Beten, dann macht's laut.